Ja, ich freue mich, euch heute Morgen hier zu sehen. Wir haben uns ja schon am vergangenen Sonntag wieder zahlreich getroffen im Werthof. Das war ein wunderbarer Sonntag, hat mich sehr gefreut. Das war so richtig schön, nach so einer Pause euch wiederzusehen, aber dann auch so einen speziellen Gottesdienst zu feiern mit Taufe, mit viel Zeit einfach für Gemeinschaft zusammen zu sein. Mir hat das so richtig gut getan, ich habe das richtig genossen. Dann habe ich diese Woche in den Medien gelesen, so der Wetterbericht im Hinblick auf dieses Wochenende und die kommenden Tage. Da hat es geheißen, am Samstag hat es noch ein paar Wolken und am Sonntag ist dann ein idealer Tag, um in die Berge zu gehen. Und Montag, Dienstag wird es nochmal Sommer. Habe ich gedacht, ja, Sonntag ein idealer Tag, um in die Berge zu gehen. Habe ich auch gedacht, heute Morgen, als ich da durchs Gebäude gegangen bin, da schließe ich das Gebäude jeweils auf, gehe durch das Gebäude, genieße auch diesen Moment, die Ruhe, die Stille. Bin ich nach draußen gegangen und habe gedacht, ja, heute ist wirklich ein idealer Tag, um in die Berge zu gehen. Dann habe ich gedacht, ja, aber heute ist auch ein richtig guter Tag, um sich als Gemeinde zu versammeln, ja? Ist das so? Also nichts gegen die Berge und nichts dagegen, wenn auch Leute in die Berge gegangen sind. Man kann Gott in den Bergen begegnen, aber ich freue mich gerade so, auch euch so zahlreich hier zu sehen. Ich habe dann gedacht, oh je, jetzt gehen dann alle in die Berge am Sonntag. Aber schön, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir miteinander auch Gott begegnen dürfen. Da bin ich überzeugt davon. Gott hat sich entschieden, seine Gemeinde, die Gemeinde von Jesus zu bauen, sich da immer wieder zu sammeln, zu treffen, einander zu ermutigen, auch zu fragen, wie geht's, wo bist du dran, zu hören, was sagt Gott zu uns. Ich glaube, Gott will uns begegnen, heute Morgen, und das wünsche ich uns. Und da tauchen wir miteinander ein in so eine Geschichte aus der Apostelgeschichte 16. Da passiert etwas Erstaunliches. Da hat es unglaublich viel Material für viele Predigten drin, in dieser Geschichte, die wir miteinander anschauen. Aber ich für mich habe da wie so zwei Handlungsbögen, so zwei Teile gesehen. Im ersten Teil dieser Geschichte, da liegt der Fokus auf Paulus und Silas, die von Gott so auf eine wundersame Art und Weise aus dem Gefängnis befreit werden. Und im zweiten Teil, da rückt dann so ein anderer Mann in den Fokus in dieser Geschichte, ein Mann, der mit seinem Leben total am Ende ist, aber auch auf eine unglaublich wunderbare Art und Weise Rettung findet. In der Predigt vom 20. Juli, das ist jetzt 5 Wochen her, da waren wir jetzt das letzte Mal hier zum Gottesdienst, da waren wir schon bei Paulus und bei Silas und bei ihren Begleitern, die wurden da von Gottes Geist auf sehr eindrückliche Art und Weise geleitet. Und zwar wurden die erstmals aufs europäische Festland gerufen, von Gottes Geist in einer Vision, wurden die dann nach Mazedonien gerufen. Das war so der Übertritt des Evangeliums auf das europäische Festland. Wir sind in Europa hier. Irgendwann kam mal diese gute Nachricht nach Europa und das hat da begonnen in diesem Moment. Sie kommen dann nach Philippi, das ist eine römische oder war damals eine römische Kolonie. Da sind sie in dieser Stadt unterwegs. War eine bedeutende Stadt, auch diese Hauptstadt der Provinz Mazedonien, damals im Römischen Reich. Und da knüpfen sie schnell Kontakte, kommen mit Menschen in Kontakt und Menschen finden zum Glauben an Jesus durch diese Begegnungen. Und bald wird für die Menschen da in dieser Stadt sichtbar, die Kraft des Heiligen Geistes ist mit diesen Männern, mit Paulus und Silas. Und da gibt es so ein wirklich verrücktes Ereignis. Paulus, der treibt einer Sklavin einen Wahrsagegeist aus. Also da gab es so eine Frau, die hatte die Begabung, Menschen Dinge vorauszusagen. Und die wurde da zu einer ständigen Begleiterin von Paulus und Silas. Also musst du dir vorstellen, die sind da in der Stadt unterwegs. Und die war ständig so wie ein Schatten hinter ihnen. Also die hat die, wie sagt man das heute, gestalkt eigentlich, war die immer hintendrein und die war nicht still, sondern die hat laut immer ausgerufen und das wurde, da komme ich nachher drauf zurück, das wurde dann zum Problem irgendwann, weil Paulus, der hat dann dieser Frau diesen Wahrsagegeist ausgetrieben. Und das war eine Sklavin, die hatte Besitzer und die hat ihren Besitzern Geld eingebracht durch ihre Begabung da, die sie hatte mit dieser Wahrsagerei. Und die hatten natürlich keine Freude, weil Paulus und Silas, die haben da diesen Menschen ihr Geschäftsmodell zerstört. Da haben wir keine Freude, oder? Das kennen wir auch jetzt in der Schweiz. Und ja, die haben das nicht einfach so hingenommen, oder? Und die Folge war dann, ich überspringe das ein wenig, Paulus und Silas, die wurden dann vor die Gerichtsbarkeit geführt und letztendlich haben die ihnen Aufruhr vorgeworfen, den Paulus und Silas, und die landen im Gefängnis. Sie werden geschlagen, die Kleider wurden ihnen vom Leib gerissen, geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und das, also Füße im Holzblock heißt es da noch, wörtlich. Also es war wirklich, das war keine einfache Gefangenschaft. Und ich habe mir so gedacht, ja, das ist jetzt nicht gerade das, was die wahrscheinlich erwartet hatten, der Paulus und Silas. Also da werden die von Gottes Geist auf unglaublich gewaltige Art und Weise werden die geführt, oder? Das wünschen wir uns ja immer, dass der Geist Gottes so zu uns spricht und uns leitet. Und dann kommen die da aufs europäische Festland und wow und so, und dann landen die im Gefängnis. Was soll das jetzt? Und ich habe mich gefragt, geht es uns manchmal auch so, dass wir, ich weiß nicht, hast du das schon mal erlebt, dass Gottes Geist, dass Gott zu dir gesprochen hat, du warst sehr überzeugt, Gott hat gesprochen und du handelst auf Glauben hin und dann wird es so richtig schwierig. Und du denkst, was soll das jetzt? Muss doch jetzt gut gehen, oder? Wenn Gott schon spricht und sagt so und du tust das sogar noch und dann wird es richtig schwierig. Einige von uns kennen wahrscheinlich diese Geschichte, ist eine bekannte Geschichte, wissen vielleicht auch, wie es weitergeht. Paulus und Silas, die verzweifeln nicht im Gefängnis, sondern sie stimmen ein Loblied an. Das heißt da wörtlich in der Bibel, dass sie gegen Mitternacht beteten im Gefängnis, sie priesen Gott mit Lobliedern. Und alle, die da auch noch in diesem Gefängnis waren, die haben ihnen zugehört. Wenn wir in der Bibel davon an anderen Stellen von der Nacht lesen, dann ist das oftmals so wie ein prophetisches Bild auch für die Dunkelheit von der Seele in uns Menschen, die uns manchmal wie so begegnen kann. Also Psalm 23 oder das finstere Tal. Es gibt so diese Mitternachtszeiten in unserem Leben und da haben die schon was davon erlebt in diesem Moment, der Paulus und der Silas. Und die Frage ist dann immer, was mache ich dann? Und die haben Gott angebetet, haben Lobpreislieder gesungen. Eben das Gebäude wird da erschüttert bis in die Grundmauern und die Türen springen auf, die Ketten springen den Gefangenen von den Handgelenken und Füßen, nicht nur von Paulus und Silas, sondern von allen Gefangenen. Das passiert da. Gott tut ein Wunder. Paulus und Silas, die kommen frei oder in diesem Moment, ja, sind immer noch im Gefängnis, aber die Ketten fallen ab. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, in so einem Gefängnis, in dieser Situation, trotz Misshandlung und Gefängnis einen Lobpreis Gottesdienst zu feiern. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht sagen wir ja, das könnte ich nie. Und ehrlicherweise müssen wir sagen, wahrscheinlich die meisten von uns, ja, wir wissen das gar nicht, weil wir waren noch gar nie jetzt in genau so einer Situation. Wahrscheinlich war noch niemand von uns in einem Gefängnis vom Glauben verfolgt, so ganz übel. Könnte es sein, dass Gott so spezielle Hilfe mobilisiert in solchen Situationen? Wenn wir so Beispielen von verfolgten Christen zuhören, dann müssten wir sagen, ja, das ist so. Aber wir kennen ja auch so unsere persönlichen Gefängnisse. Da gibt es so Gefängnisse vielleicht von Krankheit, das kann uns auch wie so gefangen nehmen, oder auch persönlicher Schuld, wo wir irgendwie keinen Ausweg mehr sehen. Vielleicht sind es auch finanzielle Probleme, die uns da wie einengen, so ein persönliches Gefängnis werden. Oder was weiß ich, und da wäre es da nicht super, wenn wir da auch einfach ein Loblied singen könnten und dann wird alles wieder gut. So wie bei Paulus und bei Silas, die Gefangenschaft von der Angst oder der Sorge vielleicht oder was auch immer löst sich in Luft auf. Also es ist schwierig, lasst uns ein Lobpreislied singen und dann geht es uns wieder gut. Vielleicht kennst du auch so Aussagen, du musst nur glauben, so wenn es schwierig ist, oder eben, ja, du musst nur ein Lobpreislied singen, das könnte ja jetzt die Botschaft sein meiner Predigt, du musst nur ein Lobpreislied singen auf die richtige Art und Weise, Gott halt eben richtig anbeten. Das ist schon eine eindrückliche Geschichte hier mit Paulus und Silas, aber ich glaube nicht, dass das der Hauptteil ist dieser Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass es gut wäre, wenn die Hauptaussage meiner Predigt wäre, du musst einfach ein Lobpreislied singen, wenn du im Gefängnis bist, was auch immer dieses Gefängnis ist, und dann wird alles gut. Dann lösen sich deine Probleme in Luft auf. Das wäre nicht Evangelium. Das wäre keine gute Nachricht. Das wäre vielleicht ein guter Ratschlag so, aber es wäre nicht gute Nachricht, kein Evangelium. Und versteht mich nicht falsch, so mitten in unseren Gefängnissen ein Lobpreislied zu singen, ist eine gute Idee. Das ist eine gute Sache. Das ist wirklich etwas vom Besseren, was wir tun können. Und es zeigt ja auch Paulus und Silas, die waren zwar im Gefängnis, aber die waren trotzdem frei. Sie waren so frei, Gott anzubeten, auch trotz dieser schwierigen Umstände. Sie hatten diese innere Freiheit. Sie hatten sogar noch die Freiheit, für andere da zu sein, wie wir noch sehen werden in der Geschichte. Die waren frei, obwohl sie gefangen waren. Das finde ich ja schon, das ist schon eine starke Botschaft. Es ist gut, Gott anzubeten, sich zu entscheiden, ich bete Gott an, auch wenn es schwierig ist. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Predigt. Und ich behaupte sogar, es ist gut möglich und für Gott sicher nicht unmöglich, dass Gott Paulus und Silas befreit hätte aus dem Gefängnis, auch wenn sie gejammert hätten. Hätte das Gott tun können? Ja, sicher. Ich vermute sogar, er hätte es trotzdem gemacht. Er hätte es gemacht. Wir lesen nichts davon, das ist jetzt nur meine Vermutung. Steht nicht so in der Bibel, aber Gott hätte es auch dann tun können. Also es geht nicht um das in dieser Geschichte. Das ist der erste Teil und das ist nicht die Botschaft der Predigt. Ja, jetzt kommen wir zur Botschaft der Predigt im zweiten Teil. Der zweite Teil der Geschichte beginnt nämlich dort, wo der erste aufhört. Die Erde, die hat gebebt, die Gefangenen, die werden da befreit, die Ketten fallen, die Türen öffnen sich. Eben nicht nur von Paulus und Silas, sondern alle Gefangenen, wo, jetzt bin ich da frei. Und dann kommt der Chefgefängnisaufseher ins Spiel. Wir lesen da, der Aufseher, der fuhr aus seinem Schlaf hoch, der hat geschlafen, ja, hatte vielleicht Schichtwechsel oder so. Und als die Türen des Gefängnisses auf einmal offen standen, da ist er so erschrocken, da zog er sein Schwert und er wollte sich töten, weil er gedachte, die Gefangenen, die sind jetzt alle weg. Schon verrückt, oder? Hast du auch schon mal von einem so spektakulären Gefängnisausbruch gelesen in der neueren Zeit? Das gibt es ja, oder? Auch in der Schweiz oder in umliegenden Ländern, das liest man wieder mal davon. Aber ich habe noch nichts davon gelesen, dass sich dann die Gefängniswärter das Leben nehmen wollten. Da müssen wir verstehen, warum das so war. Paulus und Silas waren nicht die Ersten, die so eine gewaltige Befreiung erlebt hatten. Ein paar Kapitel vorher lesen wir von Petrus, der ebenfalls so eine Befreiung aus dem Gefängnis erlebt hat. Der Petrus hat das auch so ganz eindrücklich erlebt. Der hat erlebt, wie auf einmal, als er da im Gefängnis war, da stand ein Engel des Herrn in der Zelle, heißt es da, eben vier Kapitel vor unserer Geschichte. Ein Licht erfüllte den Raum, der Engel, der hat da den Petrus so angestoßen und gesagt, komm Petrus, auf, schnell. Und dann fielen seine Ketten ab und er geht aus dem Gefängnis raus, der Petrus. Für Petrus endet diese Geschichte gut. Aber nicht für die diensthabenden Gefängnisaufseher in dieser Geschichte. Da heißt es nämlich dann, dass da am Tag darauf haben die festgestellt, der Petrus, unser da VIP-Gefangener, der ist weg. Und dann die Soldaten waren verwirrt, keiner wusste, wo ist der hin, wie konnte der fliehen. Und dann heißt es, dass Herodes überall nach ihm suchen ließ, aber die haben den Petrus nicht mehr gefunden. Dann wendet er sich den Wachen zu, den Aufsehern, hat sie verhört und letztendlich hat er die zur Hinrichtung abgeführt. Und das war damals gängige Praxis. Also die Gefängnisaufseher, die hatten die Verantwortung für die Gefangenen. Die wurden ihnen anvertraut. Die waren verantwortlich. Das heißt, für unseren Gefängnisaufseher, da bei Paulus und Silas, der hatte eine sehr klare Vorstellung davon, was ihm jetzt erwarten würde. Verhör. Und normalerweise, das gehörte zusammen, gehörte damals zum Verhör immer auch Folter dazu. War auch lange so noch bei uns in der Schweiz, bis ins Mittelalter und so. Das gehörte einfach zusammen. Verhör, Folter und letztendlich Hinrichtung. Das war seine Zukunftsperspektive von diesem Gefängnisaufseher in diesem Moment. Also, und irgendwie wollte er dem zuvorkommen, oder? Der war am Ende seines Lebens und wollte sich das Leben nehmen. Aber für Petrus war das noch nicht das Ende der Geschichte, nein, für Paulus natürlich. Er ruft laut diesem Aufseher zu: Stopp, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Keine Ahnung, wie, ich meine, die anderen Gefangenen, wie viele das waren, warum sind die noch hier? Wissen wir nicht, die waren alle noch hier. Türen offen, oder? Kannst einfach rausgehen, die Gefängniswärter total verwirrt, aber die sind alle noch hier. Und das ist auch verrückt, der Paulus, der ist noch hier und sogar anstatt zu fliehen, hat er noch den Blick für andere in seiner Situation. Er sieht diesen elenden Mann, der ja auch nicht nur ein elender Mann war, der war ja nicht unschuldig, er war ja ein Gefängnisaufseher. Der hat Menschen eingesperrt, der hat Menschen verhört, der hat Menschen gefoltert. Das war kein Unschuldslamm, dieser Aufseher. Aber Paulus wusste in diesem Moment, hier geht es um was Größeres. Gott hat noch was vor mit uns. Es geht nicht nur jetzt um unsere Freiheit. Gott ist was am Tun. Und dann überwältigt von dieser Situation, da kommt dieser Gefängnisaufseher zu Paulus und Silas, der fällt vor ihnen auf die Knie, der wirft sich dahin. Zittern heißt es in der Bibel und er sagt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was wäre unsere Antwort an diesen Mann? Was ist deine Antwort, wenn jetzt jemand aus deinem Umfeld zu dir kommen würde, keine Ahnung, ein Freund, eine Freundin, ein Nachbar und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was wäre deine Antwort? Das ist ja eine gewichtige Sache, oder? Wenn in der Bibel von Rettung steht oder von Errettung, das ist gewaltig. Was ist damit gemeint? Es ist nicht das erste Mal in unserer Geschichte, dass dieses Wort fällt, Rettung. Wenn wir nochmals ein wenig zurückgehen zu dieser Wahrsagerin, die da, ja, die war ja eigentlich schuld, oder könnte man sagen, dass Paulus und Silas da im Gefängnis gelandet ist, die ist denen auf die Nerven gegangen. Ich kann mir das vorstellen, Paulus war ja ein sehr zielgerichteter Mann, so, der hat sich sicher mal genervt, oder? Der hat sich sicher genervt, irgendwann hatte der genug, hat sich umgedreht und dann eben ihr diesen Geist ausgetrieben, oder? Und diese Frau, die hat ja was gerufen, als sie da diesen Männern, Paulus und Silas, hinterhergegangen ist. Die hat nämlich gesagt, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Also das war so der Sprechrohr, der da diese beiden begleitet hat auf ihrem Weg durch die Stadt. Alle haben das gehört, das sind Diener des höchsten Gottes, die sind hier, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Und die Frau hatte natürlich recht damit. Aber ich habe mich gefragt, haben das die Leute auch in diesem Sinne verstanden, wie es wahrscheinlich gemeint ist? Was haben die Leute gedacht? Ja, gerettet werden. Ja, vor was muss ich gerettet werden? Was haben die da gedacht? Vielleicht bedeutete für sie Errettung so viel wie Gesundheit oder Wohlstand oder vielleicht Rettung aus irgendeiner Katastrophe, so wie es ja dieser Aufseher auch erlebt. Das ging ja um sein Leben, oder? Um sein irdisches Leben. An was denken wir, wenn wir uns Rettung erhoffen? Im biblischen Kontext bedeutet Errettung ja in einem grundsätzlichen Sinn immer, ich habe Zugang zur Welt von Gottes neuer Schöpfung. Ich habe Zugang zu Gottes Reich, zu Gottes Familie. Überwindung von Sünde und Tod. Errettung aus dem geistlichen Tod, aus allem, was mich irgendwie trennt von Gott und damit vom Leben, vom wirklichen Leben, durch Jesus, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Das ist ja diese Botschaft der Errettung. Rettung ist mehr als einfach Hilfe. Rettung ist Hilfe aus letzter Not. Und die letzte Not ist ja der Tod. Und dass wir ohne Jesus nicht im Leben sind. Also das meint Errettung so im biblischen Sinne. Ich weiß gar nicht, im Deutschen haben wir noch das Wort Erlösung, oder? Um das ein wenig zu differenzieren. Im Englischen gibt es das Wort Rescue, das meint auch so Rettung. Und das Wort Salvation, das meint das mehr eben diese biblische Perspektive, Erlösung. Also da geht es um viel mehr. Und auf das zieht ja auch die Antwort von Paulus ab. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Paulus sagt ihm, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Glaube an Jesus als den Herrn und Erlöser, und du wirst gerettet werden. Und das gilt für dich und für alle, die in deinem Haus leben. Glaubt an Jesus und ihr werdet gerettet werden. Ich habe mich gefragt, war das die Antwort, die er erwartet hatte? Also du bist da wirklich so in der Not deines Lebens, oder? Du hast es verspielt und es geht sogar noch um dein Leben und so. Und Hilfe! Was hat ihn zu dieser Frage überhaupt angetrieben? Ich weiß nicht, ob er irgendwie in diesem Moment gedacht hat, ich frage mal diese beiden merkwürdigen Männer hier, ob sie mir was zur Errettung aus Gnade, so Rechtfertigung aus Gnade und so erklären können. Ich vermute eher nicht, oder? Der war wirklich am Ende. Was muss ich jetzt tun, damit ich gerettet werde? Er sagt, glaube an Jesus. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Antwort war, die er erwartet hat in diesem Moment. Aber wir sehen dann, es geht weiter. Er lädt dann nämlich Paulus und Silas zu sich nach Hause ein. Ich weiß nicht, oder wie das so detailliert war, oder? Da waren ja noch die anderen Gefangenen, gab es da noch andere Wachen und so. Es ist einfach so der biblische Bericht, oder? Aber der ging dann mit ihnen zu sich nach Hause und dort haben Paulus und Silas ihm Gottes Botschaft erklärt. Also die haben ihm dann schon noch mehr dazu gesagt. Und die Folge davon war, das erfahren wir dann ganz am Schluss dieses Abschnitts, dass dieser Gefängniswärter mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus gefunden hat. Und damit hat dieser Mann, der sein irdisches Leben verwirkt hatte, mehr gefunden, als er sich wahrscheinlich erhofft hatte. Ein versöhntes Leben mit Gott heute und auch über sein irdisches Leben hinaus. Und das ist ja das, was wir wirklich brauchen als Menschen. Und wir wissen dann nicht, wie es weitergeht. Ja, es gibt immer diese biblischen Geschichten, da steht einfach nicht, wie es für die einzelnen Personen weitergegangen ist. Wir wissen nicht, was ist nachher passiert. Es ist gut möglich, dass dieser Mann nachher gefangen genommen wurde, verhört wurde und hingerichtet wurde. Das wäre der Normalfall. Steht nicht in der Bibel, aber das wäre der Normalfall. Weil irgendwann haben ja dann die gemerkt, Paulus ist weg, Silas ist weg, was war mit den anderen Gefangenen? Das wäre der normale Verlauf. Vielleicht hat er bald darauf sein Leben verloren. Das kann gut sein, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, in diesem Moment bei sich zu Hause mit Paulus und Silas, war dieser Mann glücklich. Es heißt dann nämlich am Schluss, er war sogar überglücklich, weil er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Diese Freude konnte ihm niemand mehr nehmen. Was wäre unsere Antwort, wenn jemand fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wahrscheinlich kennst du diese Antwort, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Aber wie erklärt man das, oder? Es war spannend, diese Woche war ich da mitten in diesen Gedanken, bin dann nach Hause gegangen und dann habe ich an einem Abend zusammen mit Noemi, meiner Tochter, in einem Buch gelesen. Ich habe ihr mal vor einer Weile ein Buch geschenkt. Das erklärt so den christlichen Glauben, das basiert auf dem Jubi, Jugendkatechismus, vielleicht kennen den die einen, den kann man beim Unti sehr gut gebrauchen. Der ist aber sehr kindgerecht, mit Bildern noch und so. Finde ich sehr gut, einfach so, um was geht es überhaupt im christlichen Glauben? Und wie es der Zufall so will, ging es da gerade um diese Frage oder um dieses Thema, Jesus ist oder Gott ist dein Retter. Es ging genau um diese Frage, Gott ist dein Retter. Und Noemi ist 9-jährig, also da kommen schon Fragen, kannst du auch nicht mehr einfach so ganz einfache Antworten immer bringen. Nur schon da zu erklären, was bedeutet es jetzt, dass Gott dein Retter ist, ja? Was bedeutet es? Mir geht es gut so, vielleicht geht es mir auch mal schlecht, ist klar, bin krank, möchte wieder gesund werden und so. Aber Rettung, brauche ich Rettung überhaupt? Was bedeutet das? Gar nicht so einfach. Und da ging es um diese Geschichte dann von das Gleichnis von Jesus, von dem verlorenen Schaf, sehr bekannt. So, um das zu verbindlichen, was Jesus da gesagt hat, oder? Das eine Schaf, das verloren geht und der Hirte lässt die 99 zurück, um dieses eine Schaf zu retten. Das hat mir das dann nochmal so richtig vor Augen geführt. Wir haben dann darüber gesprochen und gesagt, ja, eigentlich hätte dieser Hirte, komm jetzt, ich meine, 99 Schafe sind nicht so wenig, oder? Wenn eins halt fehlt. Aber Gott ist so ein Gott, der sagt nein. Und im Kontext von dieser Geschichte mit diesem Gefängnisaufseher war es mir so, wie ein Gott sagt, ich wollte den Himmel nicht ohne diesen Gefängnisaufseher. Ich kann nicht immer genau erklären, was bedeutet es jetzt, gerettet zu werden. Klar, es geht um das ewige Leben, es geht darum, dass wir für mehr geschaffen sind, als für das, was wir hier erleben. Aber manchmal ist es schwierig, das zu fassen. Aber Jesus sagt, ich will meine neue Schöpfung nicht ohne dich. Und das gilt auch für dich und für mich. Das ist doch ein Geschenk. Das ist gewaltig. Wie ist das mit uns? Bin ich in biblischem Sinne gerettet? Frag dich das mal. Bin ich im biblischen Sinne gerettet? Kann ich sagen, ich gehöre zu Gott? Er hat mich gerettet. Und das ist absolute Gnade. Es ist eben nicht so, ich muss zuerst ein Lobpreislied singen und dann tut Gott was. Nein, du musst einfach nur all deine Hoffnung auf Jesus setzen. Auch wenn du vielleicht gerade, wenn es dir gerade nach Jammern ist, kein Problem für Gott, aber vertraue einfach auf Jesus. Und freue ich mich auch an dieser Rettung. Dieser Mann hat sich gefreut. Und daraus habe ich mir die Frage dann auch für mich gestellt, lebe ich dann gerettet? Ich bin ja gerettet. Lebe ich auch als ein Mensch, der gerettet ist? Spürt man mir das auch immer wieder mal ab, mindestens ab und zu? Vielleicht war das was davon in diesem Gefängnis. Die mussten nicht Gott anbeten und Loblieder singen, um gerettet zu werden. Die waren ja gerettet. Dass die Loblieder gesungen waren, war vielmehr ein Ausdruck davon. Ich freue mich, ich bin gerettet, ich bin im Gefängnis, keine Ahnung, vielleicht sterbe ich morgen. Aber hey, ich bin im Leben. Niemand kann mir das nehmen. Und natürlich dann auch vertraue ich in den kleineren und größeren Nöten meines Lebens auf Gott. Ja, natürlich. Jesus zu vertrauen ist immer die richtige Antwort. Auch wenn wir in unseren alltäglichen Nöten sind und wenn es jetzt nicht gerade einfach um unser geistliches Leben geht oder um die Frage, wo verbringe ich mein Leben in Ewigkeit, sondern in unseren alltäglichen Nöten. Es ist immer die richtige Antwort. Vertraue auf Jesus. Ich will uns diesen Vers mitgeben zum Schluss. Sehr bekannt. Das Notruftelefon habe ich schon als Kind in der Sonntagsschule gelernt. Was für ein Privileg, wenn man das schon so früh lernen kann. Auch wenn man vielleicht dann erst später mal wieder erfährt, was das wirklich auch bedeutet. Psalm 50,50, rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Und das ist jetzt wirklich nochmals Evangelium. Weil es heißt da nicht, preise mich und dann will ich dich erretten. Sondern Gott zu preisen ist eine Antwort darauf, dass Gott mich gerettet hat. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten und dann wirst du mich preisen. Das ist Evangelium. Und ich wünsche uns, dass wir das immer wieder erleben. In einem grundsätzlichen Sinn, dass wir uns immer wieder freuen können. Ich habe göttliche Rettung erfahren und das verändert was und ich will gerettet leben. Aber ich will auch in meinem Alltag auf Jesus vertrauen. Immer und immer wieder. Sein Vers, den kann man sich gut merken. Letzte Woche war es ja Psalm 139. Ich habe jetzt da keine Choreografie dazu wie letzte Woche zu Psalm 139, Vers 5. Aber kann man sich auch so gut merken. Psalm 50,15. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Das ist ein Versprechen von Gott. Und das dürfen wir tun, immer wieder, jeden Tag neu. Und du wirst mich preisen. Amen. Leiter, kommt doch nach vorne. Band, vielen Dank, dass ihr uns begleitet. Ganz eine junge Truppe oder ein Zweierteam. Schön, dass ihr uns anleitet im Lobpreis. Schön, dass wir gemeinsam dem auch Ausdruck geben dürfen, jetzt, wenn wir Gott anbeten mit drei Liedern. Du bist eingeladen. Ob es dir jetzt nach Jammern oder nach Lobpreis ist, das ist ein Moment der Begegnung mit Gott. Du kannst Gott anrufen in dieser Zeit mit diesen Liedern. Und lass uns gemeinsam den Namen von Jesus groß machen. Das verändert was, wirklich, da bin ich überzeugt davon. Lass uns gemeinsam Gott anbeten. Wenn du willst, darfst du gerne auch aufstehen, mal so zum Beginn. Und dann will ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns errettet hast. Dass du uns durch deinen Tod und deine Auferstehung hast du uns herausgerissen aus dieser Finsternis. Auch wenn wir immer wieder mal Finsternis erleben, wir wissen, das ist nicht die letzte Finsternis. Du hast uns gerettet daraus und du gibst uns immer wieder auch diese Hoffnung, dieses Licht auf unseren Weg. Und ich bete darum, dass du uns jetzt begegnest, durch deinen Geist in dieser Zeit des Lobpreises, dass wir einfach unseren Blick, unsere Augen auf dich richten dürfen. Du weißt, was wir brauchen. Du bist der Herzenskenner. Du weißt, was jedes einzelne von uns braucht. Danke, dass du das siehst und dass du uns begegnest und uns jetzt diesen gemeinsamen Lobpreis schenkst. Amen.